Am letzten Sonntag war Palmsonntag und ich möchte uns heute zum Einstieg diesen Abschnitt aus Matthäus 21 lesen. Da steht Jesus vor dem Einzug nach Jerusalem. Wir lesen ab Vers 6 bis 11, Matthäus 21 von Vers 6. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menschenmenge breitete ihre Kleider auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Die Menschenmengen aber, die vorausgingen und die folgten, schrien: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sagte: Wer ist er? Die Menschenmengen aber sagten: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Das Thema für heute Abend will ich aus Vers 10 nehmen, wo die Frage kommt: Wer ist er? Das Thema ist: Wer ist Jesus? Und Jesus stellt diese Frage auch seinen Jüngern. Das lesen wir in Matthäus 16. Wir wollen diesen Abschnitt auch noch lesen. Matthäus 16 von Vers 13 bis 17. Matthäus 16 von Vers 13. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger: Was sagen die Leute, wer ich, der Menschensohn, sei? Sie sagten: Einige sagen Johannes der Täufer, andere Elia, wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Er sagte zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete ihm: Glückselig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Hier sehen wir, dass wir die Frage, wer ist Jesus, in zwei Fragen teilen können. Wer sagen die Leute, dass Jesus ist? Also, wer ist Jesus für meine Mitmenschen? Und später fragt er: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Wer ist Jesus für mich? Und wir wollen uns jetzt die erste Frage anschauen: Wer ist Jesus für meine Mitmenschen? Die Antwort lautet hier: Einige sagen Johannes der Täufer, andere Elia, wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Also die Menschen hielten Jesus für einen der größten Propheten. Die Namen, die aufgezählt sind, sind die größten Propheten, die aufgetreten sind. Und wir sehen auch am Palmsonntag, da stand das Passafest unmittelbar bevor. Und in Jerusalem waren zu diesem Zeitpunkt viele Besucher. Es waren nicht nur die Einwohner von Jerusalem, sondern auch viele Besucher. Und deshalb sehen wir ein ganz unterschiedliches Meinungsbild. Es sind unterschiedliche Einschätzungen über die Frage: Wer ist Jesus? Die Menge, die ihn bejubelte, ja, diese Menschenmenge, die hat in Jesus den versprochenen Messias gesehen. Und sie haben den Nachfolger des großen König Davids gesehen. Es war für sie der erhoffte Befreier. Denn Hosianna bedeutet ursprünglich: Rette uns oder hilf doch. Erst später wurde dieser Ausruf ein Lobpreis. Und so haben sie hier ausgerufen: Hosianna, also rette uns. Und sie wollten in Jesus einen irdischen König sehen. Und dieser irdische König sollte sie von der römischen Besatzung befreien. Das sehen wir auch bei der Speisung der 5000. Da heißt es in Johannes 6, Vers 14. Johannes 6, Vers 14 und 15. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Der Prophet, der in die Welt kommen soll. Also eigentlich ein gutes Bekenntnis zu diesem Zeitpunkt, aber die Schlussfolgerung war: Sie wollen Jesus zum König machen, zum irdischen König. Und Jesus sieht, dass ihre Frage falsch ist auf die Frage: Wer ist Jesus? Also ihre Antwort war zu dem Zeitpunkt einfach vom Herzen aus nicht richtig. Und er flieht deshalb vor der Menge und vor seiner Krönung. Für die anderen Menschen, die zu dem Zeitpunkt in Jerusalem waren, war er der Prophet aus Galiläa. Also nicht der versprochene Messias, sondern nur ein Prophet. Und wir wissen, dass die Menschenmenge in weniger als einer Woche rufen wird: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und so müssen wir sagen, das Volk hat eigentlich genau das erfüllt, was Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 8, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Sie haben in dem Zeitpunkt förmlich die richtige Antwort gefunden. Die einen haben gesagt, er ist der Messias, ja. Und trotzdem haben sie es nicht begriffen. Sie waren mit dem Herzen nicht dabei. Sonst wären sie nicht so schnell von einem zum anderen geschwappt und hätten in der kommenden Woche schon wieder geschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und jetzt ist die Frage, für wen halten die Menschen Jesus heute? Und wenn wir uns umhören, würden wahrscheinlich die meisten sagen, ein Religionsgründer. Er ist vielleicht für einige eine historische Person, eine Person aus der Bibel, ein Prophet, für manche nur ein charismatischer Prediger. Und ich hoffe, wir haben Menschen in unserem Umfeld, die sagen, Jesus ist mein Gott, mein Erretter von meinen Sünden. Aber bis hierhin haben wir jetzt die erste Frage gesehen, wer ist Jesus für meine Mitmenschen? Und jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Matthäus 16, Vers 15. Er sagte zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und das ist die Schlüsselfrage in unserem Leben. Für wen halten wir Jesus? Wer ist Jesus für uns? Warum eine Schlüsselfrage? Weil unsere Antwort auf diese Frage entscheidend ist, wie wir mit Jesus umgehen. Es hat weitreichende Folgen. Es ist die Frage nach dem persönlichen Bekenntnis und dem persönlichen Verhältnis zu Jesus. Es ist die Frage, was wir glauben. Wer ist Jesus für uns? Wer ist Jesus für mich? Und Petrus antwortet in Vers 16. Da antwortete Simon Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Gesalbte des Herrn, der Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Nicht nur ein Prophet, der kommen soll, sondern du bist der versprochene Messias, der Gesalbte des Herrn, der Sohn des lebendigen Gottes. Und so können wir sagen, Jesus ist Gott. Hebräer 1, Vers 3, das möchte ich kurz aufschlagen. Hebräer 1, Vers 3, da heißt es, dieser, Jesus, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, der Abglanz von Gott und das Ebenbild seines Wesens und trägt das Weltall durch das Wort seiner Macht. Nachdem er die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst vollbracht hat, hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Wir können an dem Menschen Jesus die Eigenschaften Gottes sehen, das Wesen Gottes. Er ist ein Ebenbild von diesem Wesen. Und es ist was ganz Besonderes, weil die Propheten und all die Generationen davor, die hatten dieses Ebenbild nicht. Es war kein Mensch davor, der Gott in dieser Form repräsentiert hat auf der Erde. Und die Gottheit Jesu wird dadurch bestätigt, dass es heißt, und er hat sich zur Rechten des Vaters im Himmel gesetzt. Jesus selbst sagt in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Also der Vater und der Sohn sind eins. Es ist ein Gott aus verschiedenen Personen. Und in Hebräer 1, Vers 3 haben wir auch gelesen, dass Jesus der versprochene Erretter ist, der Erretter von unseren Sünden. Nachdem er die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst vollbracht hat. Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Er hat unsere Schuld getragen. Und die Bibel benutzt verschiedene Bilder als Sühnopfer, als Lösegeld. In 1. Johannes 2, Vers 2 heißt es, und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und in 1. Timotheus 2, Vers 6 heißt es, Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Und ein Lösegeld wird bezahlt, um jemanden freizukaufen. Jesus hat uns von unseren Schulden, von unserer Sünde freigekauft. Deshalb heißt es auch in Jesaja 53, Vers 5, aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünden zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er hat unsere Schulden bezahlt. Er hat das Lösegeld für uns gezahlt, um uns rauszuziehen, um uns zu befreien aus der Sünde, uns befreit vom Teufel. Hebräer 9, Vers 14. Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne jede Schuld durch den ewigen Geist Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken um dem lebendigen Gott zu dienen. Er hat unser Gewissen gereinigt, das schlechte Gewissen weggenommen, und wir dürfen rein werden von unserer Schuld, von unseren Sünden, von unserem schlechten Gewissen. Das können wir alles abgeben. Jesus hat dafür bezahlt. Und dann kehrt Frieden in unseren Herzen ein und wir dürfen dem lebendigen Gott dienen. Jesus ist Gott, Jesus ist Erretter, Jesus ist auch König. Ich will das lesen, Johannes 18, da ist Jesus vor Pilatus. Johannes 18, von Vers 33 bis 37. Johannes 18, Vers 33. Da ging Pilatus wieder ins Richthaus hinein, rief Jesus und sagte zu ihm: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir selbst oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden kämpfen, damit ich den Juden nicht übergeben würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Die Frage des Pilatus: Bist du der König der Juden? Ist darauf gerichtet, ob Jesus irdischer König ist. Bist du der König, der gegen die Römer auflehnen will? Und Jesus stellt die Gegenfrage: Hast du je davon gehört, dass ich mich zum König salben lassen möchte? Und Pilatus gibt zu: Ist nicht von mir, diese Anklage kommt von den Juden. Ja? Er hat es nur übernommen. Und dann gibt Jesus in Vers 36 zu, dass er ein König ist. Aber entgegen der Anklage, die die Juden erhoben haben, die Pilatus jetzt auch ihm entgegengebracht hat, ist sein Reich nicht von dieser Welt. Es geht nicht um ein irdisches Reich, in dem Jesus als König herrscht, sondern in den Herzen derer, die auf seine Stimme hören. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme, sagt er. Und in unseren Herzen, dort herrscht er als König. Doch nicht als König, der unerreichbar ist, in einem Palast, sondern ein König, der nahbar ist. Und seine Ziele sind nicht wie die Ziele einer irdischen Obrigkeit, die meistens politische Ziele verfolgt. Sein Ziel ist unser Bestes, und zwar, dass wir einmal im Himmel bei ihm sind. Nun wollen wir uns ein paar Beispiele anschauen, bei denen wir den Unterschied zwischen den beiden Fragen, wer ist Jesus für die Menschen und wer ist Jesus für mich, sehen. Zum einen Nathanael, da lesen wir in Johannes 1 von Vers 43. Johannes 1 von Vers 43 bis 49. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa weiterziehen. Da fand er Philippus und sagte zu ihm: Folge mir. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus fand Nathanael und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sagte zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus antwortete ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte von ihm: Sieh, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael sagte zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm: Bevor dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Zuerst erzählt Philippus und gibt das Zeugnis: Wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten sagen. Und Nathanael ist skeptisch. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch als er Jesus begegnet ist und das Wissen von Jesus sieht, ist er überzeugt. Und er ruft aus: Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Das heißt, er hat eine eigene Erfahrung mit Jesus gemacht. Und dann ist er zu dem Schluss gekommen. Davor hat er gezweifelt oder war skeptisch. Ähnlich ist es bei Jesus und der Samariterin am Jakobsbrunnen. Es steht in Johannes 4. Da gibt sie in Vers 29 eigentlich ein ganz schwaches Zeugnis. Johannes 4, Vers 29: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht vielleicht der Christus ist? Mit dieser Frage führt sie die anderen Bewohner der Stadt zu Jesus. Und es heißt in Vers 39, es glaubten aber viele der Samariter aus dieser Stadt an ihn, um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Also viele glauben hier schon aus der Erzählung heraus. Und dann kommen die Verse 40 bis 42. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage. Und noch viel mehr Menschen glaubten um seines Wortes willen und sagten zu der Frau, wir glauben jetzt nicht mehr aufgrund deiner Rede, denn wir haben es selbst gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Christus ist, der Heiland der Welt. Also nach der Erzählung, nach ihrem Zeugnis haben schon einige geglaubt und nachdem sie es selbst erfahren haben, haben viele geglaubt, noch viel mehr. Und sie konnten sagen, wir haben es selbst gehört und wissen. Sie haben sich selbst ein Bild gemacht und sind zu dieser Erkenntnis gekommen. Bei der Bekehrung des Saulus, muss man auch sagen, Saulus hat viel von Jesus gehört. Aber er hat seine Gottheit, seine besondere Stellung nicht anerkannt, sondern hat sogar seine Nachfolger auf brutale Art verfolgt, bis zu dem Zeitpunkt, als ihm Jesus selbst begegnet ist. Apostelgeschichte 9, Vers 3 bis 6 lese ich uns da. Apostelgeschichte 9, Vers 3 bis 6. Und als er unterwegs war und sich Damaskus näherte, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel zur Erde und hörte eine Stimme, die sagte zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sagte, Herr, wer bist du? Und der Herr sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Und er sagte mit Zittern und Zagen, Herr, was soll ich tun? Der Herr sagte zu ihm, steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Herr, wer bist du? Ein verzweifelter Ausruf des Saulus. Und Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ein sehr harter Ausspruch hier gegen Saulus. Und er erkennt in diesem Moment, wer Jesus wirklich ist. Der Sohn des lebendigen Gottes. Und diese Erkenntnis verändert sein Leben radikal. Vom Verfolger zum Nachfolger. Und bis hierher haben wir die Beispiele betrachtet, in denen die Menschen die eigene Erkenntnis gefunden haben. Es gibt aber auch das Gegenbeispiel, dass Menschen von Jesus hören, ihm auch begegnen, Wunder sehen und es nicht glauben. Zum Beispiel Jesus vor dem Hohen Rat in Matthäus 26, Matthäus 26, die Verse 63 und 64. Matthäus 26, Vers 63 und 64. Aber Jesus schwieg still und der Hohepriester antwortete ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sagte zu ihm, du hast es gesagt. Die Frage hier ist der gleiche Wortlaut wie das Bekenntnis von Petrus. Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus bejaht und der Hohe Rat versteht nicht. Sie konnten diese Erkenntnis nicht begreifen. Sie haben es nicht ergriffen mit ihren Herzen. Trotz der vielen Wunder, die Jesus in ihrer Mitte getan hat, haben sie die Gottheit von Jesus einfach nicht erkannt. Und so erfüllt den Rat einfach keine Ehrfurcht, sondern ganz im Gegenteil. Sie verurteilen Jesus wegen der Gotteslästerung. Und sie fällen das Todesurteil über Jesus. Wir sehen aus diesen Beispielen, wir müssen Jesus selbst erkennen. Das kann keiner für uns übernehmen. Es genügt nicht, wenn andere uns davon erzählen. Es bringt mir nichts, wenn Jesus der Erlöser meines Nächsten ist. Er muss mein Erlöser sein. Es bringt mir nichts, wenn Jesus die Sünden der ganzen Welt trägt, aber nicht meine. Er muss meine Sünden tragen. Deshalb müssen wir für uns die richtige Antwort finden. Wer ist Jesus für mich? So gehen wir zurück zu Matthäus 16, lesen den 17. Vers. Und Jesus antwortete ihm, glückselig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Diese Erkenntnis, diese Antwort auf die Frage, wer Jesus für mich ist, kann ich nicht auswendig lernen. Es genügt nicht, ein Glaubensbekenntnis zu haben, sondern jeder muss selbst diese Klarheit finden. Jeder muss selbst da durchkommen und es erfahren. Matthäus 11, Vers 25, da sagt Jesus, dass du das den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen gezeigt. Es ist nicht ein Studium, was uns zu dieser Erkenntnis bringt, sondern Gott gibt uns diese Erkenntnis. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wir haben also das Versprechen, dass wir ihn finden. Ich möchte uns zum Abschluss noch Jeremia 29 lesen. Jeremia 29, Vers 11 bis 14. Denn ich weiß genau, was ich für Gedanken über euch habe, sagt der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen, sagt der Herr. Wenn wir von ganzem Herzen suchen, lässt Gott sich finden. So ist die Frage, wer ist Jesus für mich? Wer ist Jesus für meine Mitmenschen? Und die entscheidende Frage ist, das haben wir gesehen, dass ich selbst zu dieser Erkenntnis komme, dass ich selbst für mich diese Frage beantworten kann, wer ist Jesus für mich? Maßgebend ist nämlich mein Verhältnis zu Jesus und nur das zählt. Wir müssen diese Frage jeder für uns persönlich einzeln beantworten und ich wünschte, dass wir die Erfahrung machen wie Thomas, als er den auferstandenen Jesus gesehen hat und ausgerufen hat, mein Herr und mein Gott. Gott segne uns. Amen.